Bam! Yo Leute, was geht? Willkommen zur neuen Folge auf dem Sonic Boom Podcast, auf Spotify auch als Videocast, heute mit einem wirklich sehr, sehr besonderen Gast. Wir kennen uns ehrlich gesagt auch noch gar nicht so lange, aber irgendwie vibet es, wenn wir uns mal kurze Nachrichten hin und her schreiben. Darum freue ich mich umso mehr, dass es jetzt geklappt hat, dass du endlich hier auf dem Podcast bist, lieber Sven Martinek.
Hello. Ja, freut mich sehr. Ja, hat endlich mal geklappt. Ne? Wir haben es ja schon ein paar Mal versucht, aber hat irgendwie nicht funktioniert.
Ja, es gibt bestimmt einige Leute, die sagen, irgendwie der Name kommt mir bekannt vor, die Stimme kommt mir bekannt vor, das Gesicht, der Typ kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, vielleicht kannst du denen mal kurz helfen, wer du bist und wo man dich vielleicht herkennen könnte.
Ja, also ich bin ja nun schon seit meinem 11. Lebensjahr bin ich Schauspieler und arbeite für Film, Fernsehen, Theater und ich meine, viele von euch werden mich vielleicht kennen oder einige noch von ihren Eltern, vielleicht durch ihre Eltern.
Ich habe ja, bei mir
so eine Action-Serie bei RTL, Der Clown, gedreht, was eine irre Zeit war. Und ja, ich mache halt diverse Sachen für TV und Film auch. Und zurzeit bin ich zu sehen in einer Krimiserie, die heißt Morden im Norden, wo ich einen Polizisten spiele. Und was ich finde, eine coole Serie ist, die wir seit 12 Jahren produzieren. Und ja, das ist so unter anderem meine Leidenschaft. Ja, also das ist ja nur ein Teil von mir.
Ja, du hast, glaube ich, ein mega, mega bewegtes Leben gehabt, wenn man da einmal anfängt zu gucken, was du schon alles gemacht hast, wo du überall schon warst, mit wem du warst, was du so in die Welt gebracht hast. Also Hut ab für dich. Also man könnte auch fast sagen, ey, living to the edge. Gibt es da so ein paar Sachen, wo du sagst, jetzt im Nachhinein, in dem Alter, in dem du jetzt bist, mit der Erfahrung, hätte ich mal lieber nicht gemacht? Oder würdest du alles genauso machen, wie du es gemacht hast in deinem Leben?
Naja, das ist schwer zu sagen. Also man sollte ja nichts bereuen. Also alles das, was war, hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Mit allen Fehlern, die man auch gemacht hat, mit allen Ausbrechern, die man gemacht hat, ne, was man alles ausprobiert hat, um zu sich zu kommen. Und ich kann nicht sagen, dass ich wirklich, wirklich bereue. Also ein paar Sachen würde ich vielleicht heute tatsächlich nicht mehr so machen. Ich sage mal so, bestimmte Erfahrungen muss man nicht unbedingt machen. Aber ich habe sie gemacht und sie gehören zu mir. Und wie gesagt, die haben mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin.
Ja, wie siehst du das denn so, das ganze Thema in der Öffentlichkeit stehen? Ist das dann so, wie du dir das vorher gedacht, erhofft hast? War das irgendwann mal ein Antreiber für dich? Würdest du es vielleicht jetzt gerne anders haben, dass du vielleicht nicht mehr so oft erkannt wirst? Hast du nur die Sonnenseiten genießen können? Oder da gibt es wahrscheinlich auch viel, viel Schatten, wo viel Sonne ist, oder?
Naja gut, du bist halt irgendwie schon unter ständiger Beobachtung, aber das kann man ja selber eingrenzen. Ne? Also das ist ja, ich sage mal so, wenn ich Leute auf der Straße erkenne, das ist ja auch irgendwie, und die dann sagen, hey, wir finden sie toll oder sie sind tolle Schauspieler, ich gucke die Serie gerne, das sehe ich natürlich als Kompliment. Ich meine, ich mache das ja, ich kann meinen Beruf nicht machen ohne Publikum. Das funktioniert nicht. Ne? Gibt natürlich auch Leute, die dann sehr übergriffig sind, die dann eben, oh, können wir mal ein Foto machen, klick, fertig, weißt du, oder... Da bist du dann manchmal schon so ein bisschen wie freiwillig unterwegs. Ne? Aber das kann ich selber ganz gut eingrenzen. Und ich bin ja auch, wenn ich in Berlin bin oder wenn ich unterwegs bin, ich fahre ja viel öffentliche Verkehrsmittel. Ne? Und ja. Ich habe damit kein Problem. Also man lernt ja auch im Laufe der Jahre damit umzugehen, wenn man erkannt wird. Ne? Das war am Anfang schwierig. Ich kann mich noch erinnern, damals, als wir den Clown gedreht haben, Das war ja ein mega Erfolg. Also wir hatten ja für den ersten Film über 10 Millionen Einschaltquote. Und ich weiß noch, wie ich irgendwann auf die Straße ging. Wir haben das ja in Köln gedreht. Gehe auf die Straße und sehe riesengroße Plakate von mir. Da habe ich mich sofort wieder umgedreht, bin nach Hause gegangen, weil das war mir zu viel. Das war mir echt zu viel. Und diese Serie wurde auch viel ins Ausland verkauft. Also lief zum Beispiel in Frankreich noch erfolgreicher als in Deutschland. Ich weiß noch, wie ich irgendwann auf dem Eiffelturm stand. Und da kamen Japaner auf mich zu und sah, oh, Clown. Also irgendwie, das hat mich dann echt umgehauen. Aber es war erstmal, war es schwierig, damit umzugehen. Und aber es war eben auch schön zu begreifen, Mann, da haben wir einen ganz schönen Erfolg gehabt damit.
Voll.
Also ich sehe es, das ist für mich eher eine Art Kompliment. Natürlich bist du, wenn du im Restaurant sitzt oder irgendwo über die Straße läufst und so, klar, gucken die Leute, reden hinterm Rücken oder wie auch immer. Oder was ich immer ganz komisch finde, wenn Leute am Strand so tun, als ob sie irgendeine Landschaft fotografieren und dann heimlich Fotos von dir machen. Weißt du?
Ja.
Aber inzwischen kann ich darüber lachen.
Ja, oder dir später dann so auf Insta schreiben, ich habe dich gesehen hier und da und du hast genau aus dem Augenwinkel schon diesen Typen die ganze Zeit quasi so gemerkt, der ist an deinem Rockzipfel dran. Ne?
Also, ja, eine krasse Geschichte, die ich mal erlebt habe, die war damals, als ich den Clown gedreht habe. Da lief das schon 2 Jahre und ich fuhr an eine Tankstelle mit dem Auto und sah so, mir kam entgegen so ein Mopedfahrer, so ein kräftiger Mann, hinten drauf ein kleiner Junge. Und der kleine Junge zeigte so auf mein Auto, sah ich dann noch so im Rückspiegel. Fuhr an die Tankstelle, die beiden wendeten, kam an die Tankstelle. Und der Kleine fragt, oh, kann ich ein Autogramm haben, kann ich ein Autogramm haben? Ich sage, ich habe leider keine Karten dabei. Geh mal an die Tankstelle, hol dir einen Zettel und einen Stift und dann mache ich dir ein Autogramm. Und der Mann, der da gefahren ist mit dem Moped, der sprach mich dann an und sagte, Herr Martinek, das ist ja nicht mein Sohn, ne? Das ist der Sohn meiner Freundin. Der Vater von dem Jungen sitzt im Gefängnis und droht meiner Freundin praktisch, also auf die übelste Art und Weise. Und ich muss Ihnen sagen, ich finde es toll, dass es Menschen gibt wie Sie, die jenseits von der Justiz sich einsetzen mit ihrem Leben, um für Menschen wie uns zu kämpfen. Da dachte ich, was? Also der hat das für bare Münze genommen. Ne? Und das, da war ich dann doch erstaunt. Also 1998 oder 99, wann das war, wo ich dachte, inzwischen wissen wir doch alle, wie Fernsehen und Film gemacht wird. Ne? Aber offenbar kam das für den so authentisch rüber, dass er meinte, ich wäre der Clown.
Wow. Ehrlich gesagt, bist du auch das erste Mal, glaube ich, bei mir auf dem Fernseher gelaufen, dann als mein Vater den Clown geguckt hat auf RTL, wie du schon sagst. Ich glaube, das war echt ein Bombenerfolg damals.
Ja, das war mega. Es war auch eine tolle Arbeit. Das war ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene.
Ist das ein großer Unterschied? Jetzt drehst du, glaube ich, auch viel öffentlich-rechtlich. Oder ja. Die letzte Serie, die du gerade genannt hast, glaube ich, wieder ZDF oder
öffentlich-rechtlich? Ja, das ARD, was ich gerade mache. Ja.
Ist das ein Unterschied zwischen privat und öffentlich-rechtlich?
Naja, man kann diese beiden Sachen oder diesen Clown gar nicht mit irgendwas vergleichen, was ich je gedreht habe. Weil das war ja ein unfassbarer Aufwand, den wir da getrieben haben. Das war ja so, ja, neben Cobra 11 damals war das ja eine der größten Action-Serien, die wir überhaupt hatten in Deutschland. Mit einem riesen Value und mit einem riesen Produktionsaufwand. Da haben wir teilweise 3 Teams am Tag gearbeitet. Wir hatten immer so eine sogenannte Drama-Unit, wo es um die Dialoge ging. Und dann hatten wir 2 Action-Units. Und ich bin dann immer hin und her gesprungen zwischen den beiden. Das ist, was wir jetzt machen mit dieser Krimiserie, das ist natürlich viel gediegener und da ist ja nicht so ein riesen Action-Programm. Also ist der Aufwand natürlich auch in gewisser Weise geringer, klar. Das ist, sage ich mal, dann im Gegensatz zum Clown eher so ein gemütliches Programm, ne, weil wir uns auch um ganz andere Geschichten kümmern. Ne, wir sind ja nicht so eine Krimiserie, die sich so mit großen Mafia-Bossen oder mit Drogenhändlern beschäftigen, sondern bei uns geht es immer um Familiengeschichten. Was ich ganz spannend finde, weil es sind auch viele soziale Komponenten, die da reingehen. Und die meisten Verbrechen laut Statistik finden in Familien statt. Und damit setzen wir uns auseinander.
Wichtig. Gutes Thema, ne? Das mal nach vorne dann zu bringen. Und dann muss es ja dann jemanden gegeben haben bei dem Clown im Vorfeld, ne? Der in dir und wahrscheinlich dann auch in dem anderen Cast so viel gesehen hat, dass man da so viel Vertrauen bekommt, so ein hohes Budget dann wahrscheinlich auch zur Verfügung zu stellen.
Naja, es war
so. Woher kam das? Also warst du da auch mit involviert oder ist es bei dir eher so, es kommt eine Anfrage, bist du dabei, ja oder nein? Oder kannst du da schon ein bisschen mehr mitreden?
Na, es war so, dass wir das damals, ich glaube, das war 1996 genau, 96 gab es ein Casting für diesen Clown. Und da hatte ich so eine Art Storyboard bekommen, was ich noch nie gesehen hatte vorher. Der Hermann Joha, der Produzent von Action Concept, der hatte so eine Fantasy-Geschichte aufgeschrieben. Ne? Also der Clown, der dann ehemaliger Agent, der sich dann praktisch privat auf seinen Job begibt und mit einer Clownsmaske rumrennt. Also da gibt es eine kleine Vorgeschichte dazu. Aber wir haben das Casting gemacht und ich bin da hingegangen, dachte, was soll das denn sein? So ein riesen Action-Programm kannte man ja in Deutschland bis dato noch nicht. Und ich war schon ziemlich beleibt, sage ich mal. Also ich wog bestimmt so 105 Kilo, kam dahin.
Echt?
Machte das Casting und der Joa sagte zu mir, also ich finde dich schon gut und ich würde es gerne mit dir machen, aber ein bisschen trainieren musste. So, und dann hat er mir für 3 Monate so einen Trainer an die Seite gestellt, der mich geschliffen hat und wo ich dann, glaube ich, um die 20 Kilo abgenommen habe. Das heißt, ich kam dann mit 85 Kilo wieder zurück. Der erkannte mich erst gar nicht. Und ich hatte tatsächlich viel Mitspracherecht, weil Joa auch immer so unsicher war, wie machen wir das mit den Kameras? Also ich war im Grunde an der ganzen Sache voll beteiligt, ne? Also auch was Dialoge anging und was so bestimmte Einstellungen anging. Ja. Also da haben wir schon gut zusammengearbeitet. Mir kam es damals noch so vor, als wäre das alles mit einer heißen Nadel zusammengenäht und ich dachte, was soll das denn werden? Also ein riesen Actionprogramm. Und dann hatten wir am Ende, als der Film lief, eine Quote von, ich glaube, in der Spitze 11 Millionen Zuschauer. Ja, und das schlug natürlich ein wie eine Bombe. Und heute schreiben ja auch immer noch Leute, wann gibt's denn mal eine Fortsetzung? Wollt ihr nicht noch mal ein paar Teile machen und so? Also, das ist schon...
Und hast du Bock?
Das würde ich auch gerne noch mal machen. Ne? Also, man sieht's ja bei den Amerikanern, nimm Liam Neeson oder nimm Expendables, was sie alles noch mal auf die Beine gestellt haben, so mit den alten Herren. Und das funktioniert ja auch.
Ja, und du bist ja voll im Saft, ne? Man könnte ja fast sagen, du bist wahrscheinlich jetzt besser drauf und durchtrainierter als damals mit deinen 105 Kilo vor dem Dreh.
Könnte man sagen, also ich habe ja mein Training oft immer auch schleifen lassen, so in den letzten Jahren, ne? Also jetzt bin ich wieder voll dabei und voll dran. Und es macht mir auch eine Riesenfreude. Also, aber ich bin da noch ganz gut beisammen, muss ich sagen. Ja, ja, doch.
Ja. Und wie kam das bei dir? Ich meine, du bist ja nicht ohne Grund irgendwann auch auf meinem Profil gelandet und die ganze Corona-Phase warst du, glaube ich, auch mit am Start. Da warst du, glaube ich, jetzt nicht so ganz outspoken und vocal wie vielleicht andere Schauspielkollegen. Ich glaube, Til Schweiger war mit auf einer Website zu sehen, die sich dann auch da sehr, sehr öffentlich platziert haben, aber dann natürlich kompletten Shitstorm wieder kassiert haben von den Mainstream-Medien. Ja, wie ist das für dich? Also du scheinst ja schon auch deinen Weg zu machen. Du bist auf Kopangan. Findest du dir selber und hast wahrscheinlich auch eine ganz eigene Meinung zu dieser ganzen Corona-Geschichte gehabt. Ja. Wie hast du das alles erfahren und im Nachhinein hättest du vielleicht auch gerne noch mehr zugesagt und auf der anderen Seite gibt es da vielleicht Auftraggeber, wo man sich dann doch nicht so weit aus dem Fenster lehnen kann. Wie war das alles für dich?
Naja, sagen wir mal so, also ich war unfassbar zwiegespalten. Ne? Also ich habe ja dadurch, dass ich auch, ich war ja in Thailand, mein Sohn ist ja mit seiner Mutter, also Xenia und Philly sind ja nach Bangkok ausgewandert, weil wir haben den ja hier von der Schule genommen aus verschiedenen Gründen. Dann war ich in Thailand und das war ja in Thailand auch sehr extrem. Ne? Ich kam ja dort an und die Bedingung war, wenn man, das war 2021 genau, bin ich ja nach Thailand gedüst und da musste ich 14 Tage in so ein Quarantänehotel. Also 2 Wochen. Deshalb blieben ja in Thailand auch die ganzen Urlauber aus. Ne? Das Land war ja im Grunde, da war ja kein Tourist da, weil wer kann sich das leisten, wenn er nur 2 Wochen Urlaub hat? Dann kannst du nicht 2 Wochen ins Quarantänehotel gehen. Ne? Für meinen Sohn war es nur wichtig, dass ich da war. Und ich wurde da schon abgeholt. Das war wie in diesem Film Outbreak. Da gab es mal so einen Film über so ein Virus und so. Und da wurde ich in ein Taxi gesetzt, was ausgefüllt war mit Plastik und Kram, dann kam ich ins Hotel, da wurden mir meine Schuhe weggenommen, dann kriegte ich so eine komischen Pantoffeln, dann kam ich aufs Zimmer, dann musste ich wirklich 14 Tage in diesem Zimmer verbringen. Ich habe mir da eine Matte geben lassen, eine Trainingsmatte, ein paar Hanteln und hatte so ein bisschen Zeug dabei, dass ich auf dem Zimmer was machen kann. Du durftest nicht raus. Das heißt, immer morgens wurde geklingelt, dann stand dein Frühstück so in Plastiksäcken vor der Tür. Und dann hattest du 2 verschiedene Tonnen, wo das Essen reinkam, die Reste wieder rein mussten. Also es war irre und die Leute liefen alle so mit riesen Schutzanzügen rum. Also das war so extrem. Und klar, wobei ich diese 2 Wochen irre fand, weil ich in dieser Zeit wahnsinnig viel gelernt habe. Ne? Unter anderem habe ich da angefangen mit meiner Coaching-Ausbildung, Veit Lindau. Und das war für mich hochspannend in dieser Zeit. Also mal mit sich selber so klarzukommen. Und ich hatte ja einen Grund, da zu sein. Das war mein Sohn. Für mich war es wichtig, dass ich da bin. Also konnte ich diese 14 Tage auch ganz anders ertragen. Aber es war ja weltweit ein absolutes Extrem. Und natürlich dachte ich mir immer, ist das jetzt alles richtig oder ist es nicht richtig? Also ich war immer hin und her gerissen. Und dachte mir aber auch, ich habe mich mal versucht, dann in die rein zu versetzen, die das jetzt regeln müssen, ne? Egal welche Regierung. Ich möchte nicht in der Position gewesen sein, zu sagen, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Andererseits, was ich dann irgendwann auch ganz schlimm fand, und das hat mich dann wirklich so an meine Zeit aus der DDR erinnert, ich bin ja ein DDR-Kind, wo ich dachte so, dass Meinungen absolut nicht mehr zugelassen werden. Und immer öfter merkte man, es gab nur noch Schwarz, es gab nur noch Weiß. Es gab nichts mehr dazwischen und nichts mehr wurde akzeptiert. Und ich finde, diese ganze Kommunikation brach auseinander. Jeder, der was dafür sagte, kriegt den Shitstorm. Jeder, der was dagegen sagte, kriegt den Shitstorm. Im Nachhinein, ich würde heute mich nicht nochmal so impfen lassen, wie ich es gemacht habe. Ja, ich fand das auch tatsächlich teilweise schon, was da
abging. Wovon hast du dich da treiben lassen oder in die Ecke drängen lassen?
Ja, das war
nicht mehr wirklich am öffentlichen Leben teilnehmen konnte, ne?
Ja, das war teilweise, der Druck war schon sehr groß generell, ne? Also, weil viele, die nicht geimpft waren, durften plötzlich nicht mehr so arbeiten, weil sie dann nicht mehr ans Set durften und so. Dann ging es ums Reisen. Ne? Wenn du nicht geimpft warst, konntest du nicht reisen. Also wäre ich nicht geimpft gewesen, hätte ich gar nicht nach Bangkok fahren können, zum Beispiel zu meinem Sohn. Wäre gar nicht möglich gewesen. Musste man alles nachweisen. Ich fand, das war mit einer der bittersten Zeiten, glaube ich, für viele Familien, die auseinandergebrochen sind durch diese Themen, durch diese Streitereien. Und mehr hat man sich natürlich auch, habe ich mich auch dann damit beschäftigt, was es noch für Möglichkeiten gibt. Denn was ich in dieser Zeit ganz schlimm fand, dass man zwar dieses Wissenschaftliche immer in den Vordergrund stellte, allerdings nur die eine Seite.
Wissenschaft, ja.
Nur die eine Seite, die eben sagt, Impfung ist notwendig.
Wir wissen ja auch, wie viele Studien zustande kommen.
Ja, klar.
Da gibt's dann Auftraggeber, die finanzieren das und haben möglichst dann schon Ergebnisse, also wo sie gerne hinkommen würden.
Ja, alleine so das Versprechen, es gibt keine Impfschäden, wo ich dann immer stutzig wurde und gesagt, wie wollt ihr das denn wissen? Also wie... Ja. So eine Studien dauern ja oft Jahre und hier plötzlich ging alles ganz schnell. Und das andere, was man vergessen hat, war einfach das die Seele der Menschen, das Psychische. Ne? Also man hat Fitnessstudios geschlossen. Also ein Freund von mir hat ja versucht, Fitnessstudio Außenbereiche zu machen und so, wurde alles verboten. Wo ich sage, alles, was der Gesundheit ja normalerweise förderlich ist, ob es die Ernährung ist, ob es Sport ist oder ob es einfach dieses seelische Befinden von Menschen, die alleine in Krankenhäusern sterben mussten, etc. Ja, was da alles hochkam und was nicht aufgearbeitet wird. Es wird ja nicht aufgearbeitet. Da gibt es ja eine tatsächliche Verweigerung dessen. Ne?
Ja, jetzt wollen die wenigsten, ich meine, Hut ab, dass du sagst, du hast dich impfen lassen. Jetzt gibt's ja auch viele, die sagen, hey, also ich habe das direkt durchblickt von vornherein und war nicht dabei. Das müsst ihr jetzt selber aufarbeiten, aber ja, es gibt so viele, die da einfach so mitgehangen, mitgefangen. Also du hattest ja auch kaum eine Chance, da irgendwie rauszukommen. Wie du schon sagst, da hängen ja auch Aufträge dran. Dein Einkommen, überhaupt deine ganze Karriere, deine Reputation. Von daher kann ich das schon verstehen, ja, dass sich da viele Leute haben in die Ecke drängen lassen. Und was ich echt auch am allerkrassesten fand, wie du schon sagtest, du hast ja auch eine Vergangenheit mit der ehemaligen DDR, diese Blockwart-Mentalität, ne? Dass die Leute sich gegenseitig denunziert haben, angezeigt haben, angeschrien haben, angepöbelt haben, dieses Zurechtweisen. Ich glaube, gerade in Deutschland machen wir das gerne. Es war der Wahnsinn. Und was mich auch schockiert hat, wie schnell sowas gehen kann. Ne? Das war mir nicht bewusst, dass sie innerhalb von Tagen Grenzen schließen können und diese sogenannten Lockdowns, das Wort kannte ja vorher keiner, initiieren können. Und das hat mir nochmal gezeigt, so wie unfrei wir eigentlich doch am Ende des Tages sind.
Ja, ich glaube generell, das ist so ein generelles Problem. Also was bedeutet das schon, Freiheit in dem Sinne? Also ich meine, Leute, die eine Wohnung hatten, sagen wir mal eine 2-3-Zimmer-Wohnung mit ihren Kindern dort waren, die konnten ja nicht raus. Wenn du einen Garten hattest, also jeder, der einen Garten hatte, hatte ja den größten Luxus ever. Ne? Also ich fand, das war schon eine ziemlich harte Zeit, die auch viel nochmal offenbart hat über Gesellschaft an sich. Ja, also alleine dieses, es gibt so einen schönen Satz von Rinpoche, der sagt, dass Zuhören weit schwieriger ist, als die Meister angenommen. Das heißt, man muss alle seine Konzepte, alles, was man erfahren hat im Leben, alles Gelernte mal aus dem Kopf schmeißen muss, um überhaupt erstmal bereit zu sein, dem anderen zuzuhören. Ja, und auch diese Themen sofort in eine rechte Ecke und all diese Sachen. Das hat das, mir
ich
schon.
Meine, gerade in Deutschland kommt die Nazi-Keule, da gibt es einfach kein Argument gegen. Ja. So, ne? Das ist, ich weiß noch, ich bin dann Uber gefahren und dann kam so ein Typ, bist du, ja nicht Verschwörungstheorie, wie hießen die? Wutbürger, ach keine Ahnung. Die hatten ja da ganz viele Begriffe für Leute, die einfach das System in Frage gestellt haben. Und dann meinte ich so, ja, ich bin nicht mit allem konform, was hier so abgeht. Und dann meinte er, boah, so einer bist du. Und dann dachte ich so, scheiße, jetzt gibt er mir gleich noch eine schlechte Bewertung oder so.
Ja, ne, es gab auch viel Angst in dieser Zeit. Ganz viel Angst und auf diese Angst wurde aber nicht eingegangen. Ne? Also durften ja bestimmte Fragen gar nicht mehr gestellt werden, ne? ohne dass du sofort eine Keule vom Kopf hattest. Und wenn man das beobachtet.
Ja, oder du wurdest gesperrt auf Social Media, zensiert, ohne Ende. Ja. Diese blauen Haken wurden weggenommen, alles möglich. Und das, ja, irgendwann macht das die Leute ja auch gefügig. Also das System hat ja viele Knöpfe und viele Hebel, die es dann in Bewegung setzen kann.
Naja. Ja.
Wahnsinn.
Es war eine sehr, sehr heftige und unsichere Zeit. Aber ich bin froh, dass sie vorbei ist und ich hoffe, dass sowas nicht so schnell nochmal wiederkommt.
Hast du Kontakt zum Till Schweiger, weil der immer sehr mutig wirkt in den Dingen, wenn er vorne rausgeht? Ich weiß nicht, ob der das dann auch immer so komplett sober und so macht, wenn er da Ausbrüche hat, aber am Ende merkst du, das ist seine Wahrheit und das ist seine eigene Wahrheit, die er da spricht. Und
ja, wir hatten sporadisch Kontakt, zurzeit aber nicht so. Aber wir hatten auch in der Zeit einen guten Kontakt, ja.
Ja.
Wie habt ihr das denn? Wie habt ihr das denn eigentlich erlebt? Ihr wart in Brasilien, oder?
Ja, wir waren auch in Thailand.
Ah ja, stimmt. Da hatten wir ja geschrieben irgendwann mal, ja genau.
Kann sein, aber da hatten wir auch die Quarantäne, aber nicht so wie du 14 Tage. Wir hatten eine Nacht in diesem Hotel. Also du hast dann vorher.
Das war dann aber später. Das war später schon, ne? Also ich war ja 21.
Ja, das war später.
21 war das ganz krass. Da war das so krass. Also das war brutal.
Nee, Brasilien war insofern gut, dass der Bolsonaro da war, der dem Ganzen ja auch nicht so, ja, der Wissenschaft nicht so viel Vertrauen geschenkt hatte wie vielleicht in anderen Ländern. Und deshalb hat er das dann eher so ein bisschen, ja, anders gehandhabt, wie dann aber die, wie heißen die, auch so eine Art Ministerpräsidenten pro Bundesstaat gibt es dann einen Governor, glaube ich, heißt das in Brasilien. Und die haben dann auch diese Lockdowns angefangen. Und dadurch, dass wir ein Haus im Norden haben, in Ceará, konnten wir dann so ein bisschen springen. Beim Süden fühlen wir uns auch wohl. Und als die Fitnessstudios im Norden offen waren, war ich im Norden. Und als sie dann die Gyms dazu gemacht haben, sind wir schnell in den Süden gegangen. Also haben wir da so ein bisschen so durchnavigiert. Aber ja, so ganz, ganz ohne Touchpoints konnte man da ja, ne, ging einfach nicht. Es war einfach zu sehr im Feld. Und dann auch diese Angst und diese Schwere und dieses innerhalb der Familien, das habe ich auch in meiner Familie erlebt, gegensätzliche Meinungen. Und aber dass dann irgendwie keine zweite Meinung mehr erlaubt wurde oder überhaupt mal eine Frage zu stellen oder Dinge zu hinterfragen, die Wissenschaft zu hinterfragen, war auf einmal fast eine kriminelle Schwertat, ne, hatte ich so das Gefühl. Ja, dass jetzt alles rauskommt. Oder überhaupt diese Theorie mit diesem Labor in Wuhan, was finanziert wurde von den Amerikanern, vom Fauci. Das durftest du ja alles gar nicht öffentlich sagen. Mhm. Und jetzt nach und nach kommt das ja alles raus. Das sind ja genau die Dinge gewesen, die passiert sind.
Naja, und wie gesagt, ne, das ist ja auch immer so ein Thema. Die Wissenschaft von heute ist der Irrtum von morgen. Also das hat man ja auch schon oft erlebt, ne? Das ist nun mal so. Und wenn man sich wirklich mal genauer und tiefer mit solchen Dingen beschäftigt, kriegt man natürlich auch ein ganz anderes Bewusstsein dafür. Und ich frage mich dann immer, egal was passiert in diesem Leben, egal was für eine Situation ist, was für ein Ereignis, was für eine sogenannte Katastrophe, wir haben alle was daraus zu lernen. Es ist alles Learning. Es ist also das Leben kann man wie ein Coach sehen, ne? Egal was.
Aber wie du schon sagtest, meinst du, da wird irgendwas aufgearbeitet? Angefangen von den Politikern und den Entscheidungsträgern bis zu den Menschen, die dann betroffen waren.
Du, das kann ich nicht beurteilen. Also das weiß ich nicht. Ich meine, ich fand es ja schon irre, was da verdient wurde an Geld auch in einer Art und Weise, die war ja utopisch. Also was daran an Geld verdient wurde. Ich glaube, wenn jeder da mal in sich geht und jeder mal selbst guckt, was war das Learning daraus? Also ich würde heute sich auch anders reagieren, als ich reagiert hatte. Ja, bei mir waren tatsächlich viele, sagen wir mal, Unsicherheiten da. Ich war immer hin und her gerissen, impfen ja, impfen nein, dann haust du dir dann Zeug rein, wo du gar nicht weißt, was es wirklich ist und so. Aber am Ende habe ich dann doch auch wieder viel gelernt, also wo es um Kommunikation geht. Ich habe mich ja dann in dieser Zeit eben mit der Coaching-Ausbildung beschäftigt und mit Persönlichkeitsentwicklung generell, was ich schon immer irgendwie gemacht habe, aber da eben sehr intensiv. Und ich glaube, da muss jeder selber für sich mal sein Learning so finden, auch innerhalb der Familien. Also, dass man eben doch mehr Dinge zulassen sollte, ne? Und wirkliche Diskussionen führen sollte. Und das kann man auch lernen, weil das ist ein Riesenthema, Kommunikation in der Gesellschaft. Ja, auch für jeden Einzelnen.
Meinst du denn, es gibt überhaupt noch eine Grundlage oder einen Nährboden, gerade auch in öffentlich-rechtlichen Sendern überhaupt oder im analogen TV für eine gesunde Grundsatzdiskussion? Ja. Ohne dass irgendwie die Keulen rausgeholt werden und wenn du nicht political correct bist, dass du direkt gecancelt wirst.
Also ich bin ja jemand tatsächlich, der sich jetzt schon seit einer ganzen Weile nicht mehr mit Nachrichten beschäftigt. Also ich gucke mir nichts mehr an. Weil es sind so viele Sachen, die da jeden Tag kommen und es geht im Grunde immer nur um Angst, 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 Angst. Und es sind alles Nachrichten. Es gibt ja so Leute, die gucken, also ich weiß nicht, irgendwann hatte ich mir meine Bizepssehne gerissen und hatte da schon ewig keine Nachrichten mehr geguckt und dann musste ich operiert werden und so, lag dann in so einem Zimmer mit einem anderen Patienten und der machte morgens um 6 das Frühstücksfernsehen an. Ich dachte, ich werde irre. Ich wurde irre, womit du vollgepumpt wirst. Nehmen wir mal an, du hast ein Erdbeben irgendwo. Okay, ich erfahre morgens, da ist ein Erdbeben. Dann kommt das Mittagsmagazin oder wie die ganzen Sendungen heißen, wieder das Erdbeben. Noch mehr Tote. Mhm. Abends nochmal reingezogen, noch mehr Tote. Ich kann an diesem Erdbeben nichts ändern. Ich kann vielleicht eine Spende machen. Ich kann an dem Ukraine-Krieg nichts ändern. Ich kann an all diesen Konflikten selber nichts ändern. Wenn ich es einmal weiß, okay, da ist was, muss ich mir das nicht jeden Tag reinziehen. Weil was soll ich damit machen mit diesen Informationen? Ne? Ja, und woher weiß ich, ob das alles tatsächlich die Informationen sind, die es gibt? Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Ne? Und ich möchte mich nicht mehr mit Angst voll dröhnen lassen, weil Angst bringt mich zu gar nichts. Und ich kann an diesen Dingen, wie gesagt, überhaupt nichts ändern. Ich muss es hinnehmen, dass diese Dinge passieren. Ich kann nur meinen Teil in Form von Spenden oder wie auch immer beitragen. Mehr kann ich nicht machen. Aber ob ich wirklich objektiv informiert werde, das weiß ich nicht.
Da hast du selber jetzt auch als gewisser Teil, aber insofern nur als Schauspieler, aber Teil des Systems TV auch keine tieferen Einblicke, inwieweit da im Hintergrund Stritten gezogen werden. Auf dich ist aber auch nicht eingewirkt worden, dass du eine bestimmte Meinung haben musst.
Nee, gar nicht. Das überhaupt nicht. Das kann ich nicht sagen, dass mir da irgendwas vorgeschrieben wird oder so. Das absolut nicht. Das geht bei mir auch gar nicht am Ende. Na, also wir machen da unsere Fernsehserie und versuchen da die Geschichten so toll wie möglich oder so authentisch wie möglich rüberzubringen. Das ist meine Aufgabe. Und egal für welchen Sender du arbeitest, also das die Politik eines Senders, da habe ich keinen Einfluss drauf. Ne?
Ist es denn so, traditionell war es, glaube ich, so, dass die Schauspielerei auch immer sehr alternativ besetzt gewesen ist oder mit linken Meinungen. Mittlerweile hat sich das ja alles total irgendwie vermischt, würde ich mal sagen. Die Grünen stehen ja auch nicht mehr wirklich für was sie mal standen. Ist es so, dass es doch irgendwie eher eine einheitliche, konforme Meinung innerhalb dieser Schauspielszene in Deutschland gibt, oder ist das auch total
heterogen? Nein, das ist überhaupt nicht so. Wir sind ja ganz normal. Diskutiert man über all diese Sachen genauso auch zur Corona-Zeit. Gab es wahnsinnig viele offene Diskussionen, die wir alle untereinander hatten, ganz klar. Ne, also da gibt es nicht irgendwelche. Also das sage ich mal, das Thema DDR gab es nicht. Würde ich mal sagen, und das gibt's auch nicht. Also wir sind da schon ganz normal unterwegs, also so reden, wie wir jetzt hier auch reden. Da gibt es überhaupt keine Vorschriften oder irgend sowas, überhaupt nicht. Ne?
Hattest du denn irgendwann mal Ambition, nach Amerika zu gehen, oder hast du es sogar mal gemacht?
Ich habe mal für die Amerikaner was gedreht, aber weißt du, ich bin an so einem Punkt, so, ich sage mal, dieser Beruf ist so ein Teil von mir, also ich habe dann nie wirklich diesen großen Traum gehabt, ich werde jetzt in Amerika irgendwann mal Fuß fassen. Also das war für mich nie ein Thema, ganz ehrlich. Also das war kein Thema.
Was war denn ganz am Anfang das Thema für dich? Was war der Antrieb? Wolltest du berühmt werden? Wolltest du auf die Bühne? Wolltest du Geld verdienen?
Nee, also ich habe angefangen, ich war ja 11 Jahre alt. Und ich war, sag mal so, ich habe mit 11 Jahren meinen ersten Fernsehfilm gedreht. Das kam... War das ein Zufall eher? Ne? Also meine Cousine Tamara, die hatte irgendwann mal erfahren, also DDR-Fernsehen damals noch, ne? Da war ich 11 Jahre alt. Und da gab es eine Kinderbetreuerin vom Fernsehen der DDR und die hat immer so die Kinder betreut, wenn die irgendwo eine kleine Rolle spielten. Und dann hat dann aber gesagt, die Kinder haben ja überhaupt keine Ahnung von diesem Beruf. Also die sind ja einfach nur so da und machen irgendwas, was ihnen vorgeschrieben wird, aber haben ja selber gar keinen Einblick, was dieser Beruf sein kann. Und die sagte dann, du komm, da gibt's so eine Laienspielgruppe und da konnte man jeden Montag in irgendeine Schule da in der Nähe von Adlershof gehen. Da hat sie einen Raum gemietet für 1,5 Stunden und da haben wir so einen kleinen Einblick in den Schauspielberuf bekommen. Also die hat uns Schauspielerei beigebracht. Und ich fand das total interessant, und bin dann da geblieben, meine Cousine ist dann abgesprungen und dort kamen dann auch immer Regisseure oder Regisseurinnen hin und haben sich so Kinder ausgesucht. Und so fing das bei mir an und da habe ich tatsächlich Blut geleckt. Und man musste ja damals, ich hatte mich dann noch relativ früh, da war ich 16, schon an der Schauspielschule beworben. Und die Bedingung war ja immer, entweder machst du eine Lehre oder Abitur und dann musstest du zur Armee, zur NVA. Das musste ich alles absolvieren, bevor ich überhaupt an die Schauspielschule kam. Aber mir hat das so eine Riesenfreude gemacht, weil kurz vorher, ich wollte ja noch Gerichtsmediziner werden eigentlich. Ne? Weil von meinem Vater hieß tatsächlich Dr. Herbert Grausam, war Gerichtsmediziner in Leipzig. Und der nahm mich irgendwann mal, da war ich 13 Jahre alt, nahm der mich mit in die Pathologie, hat mir alles gezeigt. Also alles gesehen, was es an Leichen gab und so und fand das ein irre spannendes Thema. Gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich habe einen anderen Beruf gewählt, aber ich fand das Thema und finde das Thema immer noch sehr spannend. Aber dieser Beruf, was mich an diesem Beruf fasziniert hat, war, dass du dass du dich in andere Menschen reinversetzen kannst. Also ein Extrem war für mich zum Beispiel, ich habe mal für Sky war das, glaube ich, die Protokolle des Bösen. Das war ein Buch, das hat Stefan Harbort geschrieben, der hat dort Serienkiller interviewt. Und Sky hatte dann die Idee, diese Interviews mit Schauspielern wiederzugeben, also das Originalinterview. Er saß als Interviewer und man hat praktisch die Fragen beantwortet und hat darüber geredet, warum man bestimmte Menschen umgebracht hat. Und ich habe das gelesen, hatte das Angebot und habe gesagt, ich mache das, weil ich will da mal einsteigen. Und habe mir dann dafür das erste Mal in meinem Leben, in meinem Beruf einen Coach genommen, der mich da reingeführt hat. Weil das war nur ein Drehtag, wo wir das gemacht haben. Aber ich musste in diese... Ich musste in das Modell von dem Leben dieses Menschen eindringen. Musste mir diese Emotionen angucken, warum er das getan hat, um es authentisch rüberzubringen. Und das hat mir so gezeigt, wozu man so fähig ist in unserem Beruf. Dass man sich also diese Emotionen greifen kann. Und wir haben das alles in uns irgendwo. Dann musst du halt in die dunkelsten Ecken gehen.
Als Mensch.
Und das ist alles da. Und es hat mir aber auch gezeigt, und das habe ich erst viel später im Nachhinein so für mich begriffen, ich bin der Beherrscher meiner Emotionen. Ich kann meine Emotionen beherrschen. Ich kann sie steuern. Und zwar, wo fangen Emotionen an? Hier oben im Kopf. Jeder Gedanke führt zu einer Emotion. Je öfter wir den Gedanken denken, desto öfter haben wir diese Emotion und dann wird sie zu einer Erfahrung. Und diese Sachen setzen sich ja fest. Und es gibt ja so Studien darüber, dass wir Menschen im Grunde, die so 90% unserer Gedanken von gestern denken. Das heißt, wir leben immer so in der Vergangenheit, ne? Und dieses Steuern von Emotionen und so finde ich ein ganz spannendes Thema. Also da bin ich da wieder bei Dr. Joe Dispenza, Tony Robbins und so weiter. Bin ja auf die dann auch gestoßen und so. Und da habe ich dann so für mich festgestellt, man muss ja kein Schauspieler sein, um das machen zu können. Ich kann es nur nach außen bringen. Ne? Ich kann es darstellen, ich kann es authentisch darstellen, weil man sagt ja auch immer, Schauspieler sind gute Lügner. Das ist ja Quatsch. In dem Moment, wo ich was spiele, empfinde ich auch das, was ich spiele. Diese Empfindung kann ich ja hervorrufen aus mir selbst, ne? Aus Referenzerlebnissen, aus Erfahrungen und so weiter. Das kann ich steuern und nach außen bringen. Und in diesem Moment ist es auch ein wahrer Moment, der nicht unbedingt meiner sein muss, den ich aber vergleichsweise aus meiner Erfahrung, aus meiner Erinnerung nach oben hole. Und das finde ich ein ganz spannendes Thema. Und Max Reinhardt hat mal gesagt, ein Schauspieler ist jemand, der seine Kindheit in die Tasche gesteckt hat und sie zu gegebener Zeit immer wieder rausholt. Also das Spielerische bei Kindern. Man ist in dem Beruf, oder ich bin in dem Beruf nach wie vor wie ein Kind. Mit einer langen Vergangenheit, aber ich bin immer noch das Kind, was spielt.
Die Erfahrung, kann man auch so sagen.
Ja.
Ja. Wie du schon sagtest eben, man hat ja immer auch alle Anteile in sich, auch wenn manche das vielleicht negieren oder gar nicht anerkennen wollen oder sehen wollen. Am Ende des Tages ist es alles in uns, es ist alles abrufbar.
Mir sagte mal ein Schauspiellehrer damals, als ich angefangen habe, wie alt war ich? Ich war 20. Und natürlich willst du immer den Helden spielen, willst den Tollen spielen, den positiven Charakter. Jetzt haben sie mir so einen Arschloch gegeben, den ich spielen sollte.
Hast du schon mal eine Rolle abgelehnt?
Nee, lehnst du keine Rolle ab. Es macht ja auch immer Sinn, dass man dir bestimmte Rollen gegeben hat. Man wollte immer bestimmt in die Gegenrichtung besetzen, dass du auch das andere mal erfährst. Und da habe ich gesagt, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie ich das spielen soll. Und der sagte, du musst doch einfach nur deine sympathischen Anteile mal nach unten drücken und such mal diese ganzen negativen Ecken in dir. Na, und das fand ich ganz spannend, weil dadurch entstand plötzlich eine Figur. Weil ich sag mal so, ein Killer, der immer nur böse durch die Gegend rennt, das ist langweilig. Ne? Also es geht ja immer um die Konflikte. Also zum Beispiel heulen, Menschen wollen ja nicht heulen, sondern sie wehren sich dagegen. Ein Betrunkener will nicht torkeln, der will ja geradeaus laufen. Ne? Und das macht's ja dann so spannend. Also wenn du dich gegen das Weinen wehrst, wenn du nicht weinen willst, das macht die Emotion beim Zuschauer. Na? Also man sitzt ja da nicht da und heult sich da einen Wund, weil es interessiert keinen Menschen. Die Menschen interessieren sich für die Konflikte in einem Menschen, in einer Geschichte.
Ist es denn auch so, dass man sich dann oftmals in Rollen wieder oder in seiner Rolle wiederfindet, die man noch gedreht hatte, vielleicht irgendwann mal vorher oder gerade bei einem aktuellen Dreh und dann in dem Alltag eine Situation hat, wo man denkt, ach, jetzt war ich fast wieder dieser Charakter von diesem Rollenspiel? Nee. Oder kannst du das so klar trennen und switchen und sagen, okay, das bin ich, das ist Sven Martinek privat und das andere?
Das trenne ich ganz klar. Also selbst wenn du beim Drehen in so einem Moment bist, wo du wirklich das empfindest und rauslässt, das ist im nächsten Moment, ja. Schaltest du wieder um, dann bist ja. du wieder
bei. Muss faszinierend sein. Ich wäre gerne mal beim Dreh, das ja. mal zu sehen, wie wirklich richtig professionelle Schauspieler das Ding abdrehen und dann wieder sagen, okay, jetzt ein Kaffee.
Das ist eine sehr spannende Arbeit, finde ich. Und macht mir immer noch große Freude und ich bin da auch noch leidenschaftlich dabei. Also absolut.
Wie nah ist man da so an die Skripte gebunden? Wenn du jetzt einen Text bekommst, kommt das auf den Regisseur an oder kannst du da auch mal ein bisschen improvisieren?
Also es kommt natürlich auf die Texte an. Wenn du so klassische Texte hast, ne, da fuhrwerkst du nicht drin rum. Also ich hatte jetzt irgendwann mal, glaube ich, die Kanzlei war das, da musste ich einen Text von Georg Büchner sprechen aus Dantons Tod. Den sprichst du genauso, wie er da steht, weil den kannst du nicht verändern. Das wäre ja frevelhaft. Aber bei unseren
Texten,
diese Figur, Finn Kiesewetter, so wie ich heiße, bei Morden im Norden, das ist so eine Mischung aus Martinek und Kiesewetter geworden. Der Typ ist wie mein Bruder. Ne? Und wir haben da ganz großen Einfluss drauf. Also wir sind da tatsächlich, was die Texte angeht, überhaupt nicht. Das ist nicht die Bibel. Ne? Also wir können da schon auch eingreifen und machen unsere Vorschläge, verändern. Lassen weg, also ich bin ja immer so ein Freund von weglassen, also bin ich so gerne am Labern, also ich finde weniger ist mehr und da lasse ich dann auch mal viele Texte einfach weg, wo ich immer sage, das muss ich nicht sagen, das kann ich spielen.
Hast du auch schon mal so Erlebnisse gehabt, dass Kollegen oder du selber vielleicht völlig unvorbereitet oder besoffen auf den Dreh gekommen bist?
Das gab es auch, das habe ich auch schon des Öfteren erlebt, ja. Und das ist natürlich unvorbereitet, an so ein Set zu gehen, ist natürlich höchst unprofessionell. Ne? Also dafür gibt es, finde ich, auch keine Entschuldigung. Das ist so, egal, wenn ein Kameramann seine Kamera macht, vergisst. Ne? Also kannst du nicht drehen. Ja. Oder wenn der Tonmann sagt, oh, ich habe heute leider nichts dabei, ich mach das mit dem iPhone. Also das sind Sachen, Vorbereitung ist das A und O. Und wenn man, weißt du, es ist ja immer so ein Team da. Das ist ein Team von ungefähr 50 Leuten da um dich rum. Und wenn einer unvorbereitet zum Set kommt, finde ich das einfach respektlos einem Team gegenüber.
Quasi, ne?
Und wir haben nicht die Zeit, uns dann darum zu kümmern, dass jemand sich jetzt während des Drehs mal vorbereiten kann. Also das
spricht sich aber auch schnell rum in der Szene, ja, oder? Wenn das wiederholt vorkommt.
Ja, also Vorbereitung, das gehört einfach dazu, fertig. Das ist das Handwerk, was man haben muss. Also man kommt vorbereitet ans Set, passt da aus dem Haus.
Und fällt dir das leicht, wie du eben sagst, dann diese krassen Texte zu rezitieren, die vorher zu lernen?
Mir fällt es total leicht. Also ich bin jemand zum Glück, der wahnsinnig schnell lernen kann. Also du kannst mir so eine Seite Text geben, gib mir 2-3 Minuten, dann habe ich das im Kopf. Ja? Also da bin ich wirklich sehr schnell. Und ich begreife das gar nicht so über diesen Text, den ich dann auswendig lerne, sondern ich gehe in den Sinn rein. Also warum sage ich das? Warum sagt er das jetzt? Und wem sage ich es? Also darüber kommt das bei mir. Also ich lerne viel über die Emotionen und Gedanken. Das geht bei mir. Wenn ich den Sinn nicht verstehe, dann fällt es mir auch schwer, was zu lernen. Ja, also wenn ich jetzt irgendeinen wissenschaftlichen Text auswendig lernen sollte, könnte ich vielleicht auch, aber es würde mir echt schwer fallen.
Mhm. Hat er eben gefragt, ob du schon mal eine Rolle abgelehnt hast. Du sagst ja an der Schauspielschule auf keinen Fall. Nee. Das ist so der heilige Gral, ne, die Schauspielschule. Aber ich meine, so überhaupt so ein Angebot, was du mal bekommen hast für eine Serie oder für eine Rolle, hast du da schon mal was abgelehnt?
Ich habe abgelehnt und zwar immer, wenn es um so Kinderschänderrollen ging oder um so pädophile Rollen. Also da habe ich gesagt, ich möchte mich nicht in diese Gedankenwelt und in diese Welt reinbegeben. Ne, also zumal, wenn man selber Kinder hat, ist das, nee, also diese Vorstellung, das will ich nicht zulassen. Ich will solche Dinge nicht in mir zulassen, weil ich müsste mich damit auseinandersetzen. Und um so einen Menschen spielen zu können, muss ich ihn ja irgendwo verstehen. Ich muss das ja irgendwie authentisch rüberbringen. Ja. Und diese Beschäftigung, die möchte ich mir ersparen.
Ich glaube, das wäre auch too much. Und wie ist das so? Bei Vertragsverhandlungen kann man sagen, je größer und bekannter und erfahrener der Schauspieler ist, umso mehr Hebel hast du dann bei einer Vertragsverhandlung oder wenn es um die Gage geht? Oder ist es doch so, dass das alles vorgegeben ist, ein bestimmtes Budget und dann heißt es Frist oder stirb, bist du dabei?
Ja, naja, es wird schon verhandelt. Also habe ich meine Managerin, die das für mich macht. Also um solche Sachen muss ich mich selber nicht kümmern. Also diese Verhandlung, die übernimmt sie und das ist auch gut so. Ne? Deshalb hat man ja einen Agenten oder Manager, die das dann regeln, solche Sachen. Ja.
Und wie ist dein Verhältnis zur Presse allgemein? Hast du da irgendwie dein ganzes Leben eine klare Linie? Ja, also klare Linie gezogen oder wusstest du, wie du mit denen umgehst oder war das mal näher, mal weiter weg, speziell so, sag ich mal so, Klatschpresse, Bildzeitung?
Also ganz früher, also das ist aber schon ewig her, also über 20 Jahre her, da dachte ich immer so, Klatschpresse gehört dazu, da musst du Interviews machen, das musst du alles machen. Nee, muss ich gar nicht. Also da bin ich auch gerade so straight. Also ich bin auch viel seltener auf Veranstaltungen und so, also auf roten Teppichen unterwegs, weil mich das wirklich nicht mehr so bewegt. Also ich halte mich da, was Presse angeht, auch so ziemlich zurück. Ne? Also das ist dann oft reduziert auf, wenn wir Promotion machen, wenn jetzt unsere Serie an den Start geht, dann gehst du mal in die Talkshow und gehst da rein. Und ich habe auch mal gelernt, geh nie in eine Talkshow, wenn du nichts zu sagen hast. Ne? Also ich muss jetzt nicht in jeder Talkshow irgendwie rumsitzen und ja. So. Aber das ist meistens, hat es dann was mit der Ankündigung der Sendung zu tun. Dafür hat man ja auch eine Verantwortung. Wir wollen ja, dass das Ding gut läuft. Also ich mache halt jeden Montag, wenn unsere Serie läuft, mache ich immer einen Trailer rein. Und so, um sowas kümmere ich mich dann schon, ne? Weil das ist ja meine Arbeit. Und ich will ja, dass das gesehen wird, was wir machen.
Ja, und ansonsten sind die Nerven so, gerade dein bewegtes, wie sagt man, Liebesleben, du hast ja auch viele Partnerinnen gehabt und so, wollen die dann immer wieder neue Statements haben, neue Infos von dir, wurde so oft abgeschossen, so Paparazzi-Geschichten,
ja, das ging jetzt
irgendwann
alles.
Mal so richtig auf den Sack.
Das gab's alles, aber damit habe ich eher abgeschlossen, also da bin ich auch ganz, ganz strikt und sage, das ist so, also da diese Fragen, die kommen gar nicht mehr, also ja. Das, da bin ich aber auch, das kann ich auch gut ablehnen, da kann ich mich auch gut, da kann ich gute Grenzen setzen, sage ich mal.
Und du kommst ja viel rum als Schauspieler. Ich glaube, jetzt gerade bist du auf Mallorca, oder?
Ja, ja.
Bist auch gerne auf Ibiza. Kopangan haben wir jetzt schon ein paar Mal geschrieben gehabt, wo du auf Pangan
also
warst.
Also Ibiza war ich zum Beispiel noch nie. Ich war noch nie in meinem Leben auf Ibiza, lustigerweise.
Nee, nee. Ich dachte, weil du hast das letztens erwähnt.
Ja, nee, Ibiza nicht. Kopangan war ich damals, aber das ist schon lange her, da hatte ich einen Dreh. Da haben wir 2 Monate in Malaysia gedreht. Da haben wir so eine Geschichte damals, so eine Kriegsgeschichte gedreht, spielte in den 40er Jahren. Und da bin ich dann mal dann nach Koh Phangan rüber und fand das ganz, ganz großartig. Also Thailand finde ich ein wunderschönes Land. Da war ich dort und wir haben ja jetzt hier uns was auf Mallorca gemietet. Also wir sind ja jetzt erst, haben wir so eine Jahresmiete gemacht und fühlen uns hier sau wohl.
Freunde, ne?
Sau schön hier.
Ja, Mallorca ist cool, ne?
Ja, und über Bianca, mit der ich ja hier lebe, über Bianca habe ich dich ja, also euch kennengelernt. Wir haben damals, so, und da habt ihr so ein Webinar gemacht, was Krypto angeht. Mhm. Und da habe ich euch, ja, daher kenne ich dich ja eigentlich. Ne?
Daher kennst du mich, da bist du hängen
geblieben. Da bin ich hängen geblieben. Ich sag mal so, ich habe letztens auch deinen Podcast gesehen hier mit Mr. MME Krypto, ne? Weil ich irre spannend fand. Der Typ ist ja so spannend. Und ich fange tatsächlich an, mich so Stück für Stück mal daran zu hangeln und mich mit Krypto auseinanderzusetzen. Aber
gute Zeit gerade.
Es scheint mir erstmal noch für mich ein irrsinniges Thema zu sein, wo ich noch nicht weiß, ob ich das auch nochmal begreife, weiß ich nicht. Aber mir leuchten viele Sachen ein, die damit zusammenhängen.
Zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel, dass es unabhängig ist, dass es eine Währung ist, die unabhängig ist, dass es begrenzt ist, dass es nur 21 Millionen Bitcoins geben wird und was damit heute alles schon möglich ist und so. Und dass ich eben weiß, jeder 100-Euro-Schein, den ich heute irgendwo auf der Bank rumliegen habe, ist in 4-5 Jahren vielleicht noch die Hälfte wert, wenn es hochkommt. Ne? Und eben auch die Krypto scheint doch mehr Freiheiten zu haben. Ne? Also wenn ich mich damit auseinandersetze, nur es ist ja eben so, dass Kryptowährung gibt es ja jeden Tag, habe ich so das Gefühl, 100 mehr. Und ich weiß da nicht, was ist da das Richtige, was ist das Falsche? Ich habe keine Ahnung. Deshalb halte ich mich da auch so zurück. Also ich bräuchte mal jemanden an der Hand, der mir mal wirklich so richtig Unterricht in Krypto gibt, damit ich das wirklich begreife und die Angst verliere, weißt du, weil ich bin ja auch einer, ich habe ja nie gelernt, als DDR-Kind sowieso nicht, ich habe mich nie mit Investitionen auseinandergesetzt, mit Aktien, ne? Und das ist ja ein Riesenthema, weil ich bin da jetzt bei Philipp Müller in seiner Akademie mit drin, weil mich das irre interessiert, weil bisher war immer so der Glaubenssatz, wer mit Aktien handelt, oh, das ist nicht sauber, das ist wie Lotto spielen. Ne? Das ist ja Unsinn. Ja, und man kann es ja tatsächlich lernen. Und da bin ich tatsächlich.
Kommt drauf an, ja, welche Aktien, ob das jetzt so Penny Stocks sind oder halt DAX oder S&P 500.
Wie auch immer, man kann es aber lernen. Ja. Und der Philipp Müller macht das ja seit seinem 16. Lebensjahr. Und ich muss da meine Angst verlieren. Ich muss, deshalb möchte ich es lernen. Ne? Ich möchte es einfach begreifen. Ja, und das wird uns ja in Schulen nicht gelehrt. Leider sollte man in Schulen eigentlich machen, wie auch Meditation in Schulen gelehrt werden sollte, finde ich.
Ja, also sind noch viele, viele Sachen für die neue Generation, die man vielleicht ändern könnte in den Sachen, die wir so in die Welt gebracht haben, vielleicht auch noch unbewusst mit unterstützt haben. Irgendwann fällt uns das komplett auf die Füße. Ne?
Ja. Ja, aber ihr seid ja da ganz weit vorne. Ne? Ihr seid ja in der Welt unterwegs. Das ist ja beneidenswert. Ne? Die Tochter meiner Freundin, die macht auch gerade eine Weltreise, die ist 18 und tourt durch die Welt. Das finde ich so spannend. Das war uns ja als DDR-Kind nicht so möglich. Ne? Also ich würde sagen mal, also das bewundere ich bei allen, die diesen Weg gefunden haben, da einfach Weltanschauung kommt von Weltanschauen. Ne? Und diese Welt so kennenzulernen, indem man reist, ist natürlich die beste Lehre, die man haben kann. Die beste Schule ever.
Ein absolutes Geschenk. Beste Schule ever und es hilft auch, ein größeres, offenes Mindset zu haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich zum Beispiel das erste Mal die erste große Reise mit meiner Frau, mit der Yara gemacht habe, nach Afrika, hatte ich irgendwelche Geschichten im Kopf, dass es in Afrika gefährlich ist oder dass man da überfallen wird und die Menschen alle böse sind und dir was wollen. Ja, und was war dann wirklich der Fakt? Du bist dann dahin und die Menschen waren so herzlich, haben alles mit dir geteilt, du wurdest mit offenen Armen empfangen. Und da habe ich das erste Mal so gerafft, es ist nicht so, wie es in der Zeitung steht oder im Fernsehen. Vielleicht gibt es ja auch noch was dazwischen oder vielleicht sogar eine ganz konträre Meinung zu dem, was einem da den ganzen Tag eingebläut wird. Und das hast du ja eben schon angesprochen, so funktioniert ja auch ein bisschen das System, diese Angstmacherei, diese Kleinmacherei, die Menschen trauen sich nicht mehr viel zu, die Menschen leben in der Angst, die Menschen sehen keine Zukunft, die leben eher in der Vergangenheit, du hast ja schon all diese Punkte angesprochen, deshalb finde ich es so gut, dass du jetzt auch zum Beispiel rausgehst und hier auf den Podcast kommst und das auch nochmal artikulierst.
Ja, weil, weißt du, wenn du, das ist ja dieses Ding, ich meine, wir werden beballert von früh bis spät mit Nachrichten. Dazu kommen noch Social Media, ob Facebook, ob Instagram. Egal, wo du bist, irgendwo wirst du voll geballert mit diesen Nachrichten. Und was passiert in deinem Hirn, wenn du das alles reinlässt? Es ist immer die Angst da. Und dann ist es ja nicht nur, dass du das hörst, sondern dann wird ja auch noch drüber geredet mit jedem. Hast schon gehört? Hast das schon gehört? Ja. Und da sind jetzt so viele gestorben und da so viele.
Und am besten eine Meinung zu haben, zu allem. Was hast du zu Ukraine? Was hast du zu Israel? Was hast du zu Corona?
Ja, oh, Mann. Und ich möchte mich nicht festlegen lassen. Ich möchte mich auch nicht festnageln lassen, weil ich viel zu wenig über diese Dinge weiß. Und ich werde mich auf keinen Fall da irgendwie nötigen lassen, jetzt meine Meinung da klar hinzupacken, weil es ist nur eine Meinung. Es hat nichts mit Wissen zu tun. Ich weiß darüber viel zu wenig. Also nagel mich nicht fest auf irgendeine Partei, die ich da ergreifen muss. Nee, mache ich nicht. Sehe ich nicht ein.
Ja.
Und somit ist für mich der Beschluss einfach, nee, ich gucke mir keine Nachrichten an. Fertig.
Hast du auch komplett runtergenommen, die ganzen Apps.
Na klar, ich hatte MTV da drauf und diesen ganzen Kram, also wo ich gesagt habe, weg damit, immer wieder ploppt, weißt du, dieses typische Breaking News, Breaking News, Breaking News, ja, so
what? Alles ist eine Breaking News heutzutage, ja. Und dann die Notifications und dann blinkt es noch und dann piept und dann kommen noch die Banner darunter und so, das macht dich ja völlig
verrückt,
der ganze Dopaminausschuss. Er geht da in diese Nachrichten rein, die völlig belanglos für dich sind, ob irgendwo, wie du sagst, ein Erdbeben ist tragisch, aber das ist irgendwo am anderen Ende der Welt, wo du gerade nicht viel machen kannst, außer vielleicht spenden.
Ja. Ja, und dann kann man das ja machen, aber dann ist auch gut, weil mehr kann ich nicht tun. Mhm. Ne? Oder ich entscheide mich dafür, in dieses Land zu gehen und wirklich persönlich Unterstützung zu machen. Ne? Das ist ja auch noch eine Möglichkeit.
Ich merke es auch mal in Brasilien, glaube ich, dass wenn ich da im Gym gewesen bin, die haben immer die Nachrichtensender dann da durchlaufen für die Leute auf den Laufbändern. Ne? Und dann denkst du, ist das die gleiche Erde, auf der ich lebe? Ja. Da geht es dann auch nur um Mord und Totschlag und Unfälle und Überschwemmung und Überfälle und du siehst Blut und Absperrgitter von Polizei und Sirenen und Blaulichter und dann denkst du wirklich, du bist im Krieg, wenn du das da mal guckst, eine Stunde lang. Ja. Oder nur aus dem Augenwinkel reicht das schon und macht dich völlig kirre und völlig eine Schugge. Weil klar, es passieren jeden Tag richtig viele doofe Geschichten. Aber es passiert auch richtig viel Gutes und es passiert auch viel Irrelevantes für dich. Warum sollst du dir das den ganzen Tag reinziehen?
Richtig.
Anstatt dich aufs Gute zu fokussieren. Wie Tony Robbins sagt, what you focus on, that expands. Wie du schon sagst, wenn du dich allein mit dieser Rolle beschäftigen würdest als Pädophiler oder so, du würdest ja allein diese Aufmerksamkeit, den Fokus, den du darauf lenkst, das ist nicht gut für dich, das ist nicht gut, das sind Nachrichten, sind nicht gut für einen, und ich finde es cool, dass du das für dich so entschieden
hast. Ja, und das machen wir beide hier ganz gut, also wir halten uns da tatsächlich von fern. Ne? Und da, wo deine Aufmerksamkeit hinfließt, da ist deine Energie, und das ist für mich Verschwendung, ich will da meine Energie nicht haben. Mhm.
Und wie ist das bei dir in der Familie und im Freundeskreis? Siehst du da irgendwie auch so einen gewissen Wandel oder vielleicht eine neu aufflammende Skepsis, gerade nach Corona, gegenüber den traditionellen Medien?
Ja,
sind viele einfach weiter in ihrem Film?
Die ist schon da. Na, viele gehen auch weiter in ihrem Film, klar. Aber da kümmere ich mich nicht drum. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ich habe mich entschieden, auch allein nach der Coaching-Ausbildung beschäftige ich mich extrem so mit Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Und das finde ich ein ganz spannendes Thema, weil ich kann die Welt nicht ändern, aber ich kann mich ändern. Und ich habe da schon einige Transformationen durch in den letzten 3-4 Jahren, würde ich sagen. Also vor 4-5 Jahren war ich noch ein anderer Mensch. Also da habe ich tatsächlich wahnsinnig viel gelernt. Und das war, ich sage mal so, das war ja der Vorteil von Corona ein bisschen, ne? Also dass plötzlich alles online ging. Ne? Selbst, ich weiß nicht, wer Tony Robbins kennt, sehr klar, ne? Der hat dann sein Riesenstudio bauen lassen, ne? Weil er nicht mehr in die Arenen konnte. Und wie viele Menschen kann er jetzt erreichen? Das ist ja gigantisch, was der da aufgebaut hat, ne? Und ich habe so viel online machen können und so viel online lernen dürfen. Ja, und das wäre offline für mich gar nicht möglich gewesen, durch meinen Beruf, durch Corona sowieso nicht. Da sage ich mal, also da bin ich Corona dann schon wieder dankbar, dass das dieser Reset war, wo ich auch gestaunt habe, dass überhaupt die ganze Welt mal auf den Reset-Knopf drückt. Also ich kann mich erinnern, du hättest kein Flugzeug, kein Auto. Ich war in Berlin auf Straßen unterwegs, mitten in der Woche, wo du denkst, es ist heute Sonntag. Also das war einerseits gruselig, aber auf der anderen Seite auch ganz spannend, wie so Vögel zwitscherten an Orten, wo sie vorher nicht waren und so. Ne? Aber leider haben sie es nicht konsequent dann durchgehalten. Ne? Dieser Reset-Knopf wurde dann leider schnell wieder zurückgenommen. Aber diese Online-Ausbildung und das alles, das blieb. Mhm. Und das ist ein großes Geschenk für mich gewesen. Ne?
Ja, gerade Tony Robbins auch als Inspiration. Der ist, ich weiß nicht, wie alt er ist. Ich glaube, der ist jetzt 70 oder so geworden. Der muss keinen Tag mehr auf der Bühne stehen. Und das aber als Riesenchance zu sehen, sich selber nochmal komplett aufzustellen, da in Vorleistung zu gehen. Ich weiß nicht, was das auch an Investitionen da benötigt hat. So was aufzubauen und damit noch mehr Menschen wieder zu erreichen. Ich war jetzt schon dreimal live bei ihm in Singapur, Australien. Und in England.
Das ist lustig, ich habe dich gesehen. Ich habe dich mit Yara zusammen gesehen bei einem Online-Ding irgendwie. Da habe ich dir doch noch ein Foto geschickt. Da habt ihr da gesessen. Ja, genau.
Ich glaube, da spielen die immer wieder ab, dieses Video. Ja. Weil da kriege ich regelmäßig immer alle paar Monate, weil du wirst da Toni auf dem Bildschirm zu sehen. Ja. Ich glaube, das war Date with Destiny oder so.
Ja, ich habe ihn das erste Mal live erlebt beim Greater Festival. Da war er ja mal, hat so ein 4-Stunden-Ding gemacht. Das ist, also diese Energie.
Letztes Jahr. Ich glaube, der kommt dieses Jahr wieder.
Ja, er kommt dieses Jahr wieder und macht ja seine Unleash Your Power Within, macht er ja in Köln im September. Kann ich leider nicht hingehen, muss jetzt meine Tickets verkaufen, weil ich hätte es gern nochmal gemacht. Ich hatte das zweimal online gemacht. Aber was mich an ihm so unfassbar erstaunt, ist erstmal sein Wissen über Menschen und seine unglaubliche Energie. Ne? Also dieser Film I'm Not Your Guru auf Netflix ist ja nur zu empfehlen. Und diese Mission, die er hat, ne, das ist schon gigantisch, das zu sehen, mit welch einer Energie und Power er in diese, ich meine, 4 Stunden am Stück hat der Mann da geredet und Leute motiviert in einer Form, wo du einfach sagst, boah, absoluter Respekt.
Es ist der absolute Wahnsinn. Und soll ich dir mal was verraten? Von dem Event Date with Destiny in Australien, das geht ja, glaube ich, eine ganze Woche. Das ist dann auch eher so für Couples, da war ich mit Yara. Das war die Phase, da hatte er zum einen einen mega Shitstorm gekriegt. Irgendwelche Leute wollten ihn da canceln, wegen Sachen, die er, glaube ich, vor 30, 40 Jahren mal irgendwo gesagt oder gemacht hat. Und zum anderen hatte er eine Aluminium-Vergiftung, Schwermetallvergiftung, weil er meinte, irgendwie zu viel Fisch gegessen zu haben oder so, hat der Arzt dann rausgefunden. Das heißt, er war körperlich völlig am Ende. Und ist trotzdem immer wieder auf die Bühne gekommen, bis wirklich die Leute dann sein Team gekommen ist, hat gesagt, Toni, bis hierhin, stopp, es geht nicht weiter. Und am letzten Tag ist er auf dem Rollstuhl auf die Bühne gekommen, um nochmal mit uns quasi dann das Programm da durchzuziehen. Und dann denke ich, okay, wenn Toni so eine Dedication hat, wenn der so Sachen bringen kann, wer bin ich, um mich zu beschweren, ja, und zu sagen, ich will nicht mehr, ich kann nicht, ja, mehr. Und es war herzzerreißend wirklich, weil er diese schwere Phase da hatte. Zum einen öffentlich, wo dann jeden Tag neue Artikel rausgekommen ist, und zum anderen dann noch körperlich so im Arsch gewesen ist und trotzdem gesagt hat, hier, ich bin für euch da, und ja, und er sagt, das muss jetzt auch nicht groß rumgehen, und ihr müsst, ich glaube, da sind auch keine Bilder dann gemacht worden von ihm im Rollstuhl und so, das fand ich auch ganz cool. Ja, aber er hat einfach gesagt, ich bin hier und ich bin am Start und ich bin für euch da, und das war so inspirierend,
ja,
dass ich diesen Mann sehe. Wie du schon sagst, diese Energie, ich kriege Gänsehaut, wenn ich
daran denke. Absolut, ja. Ja, leider ist er so ein bisschen, diese Coaching-Szene, so wird ja sehr angegriffen, ne? Momentan auch, wie ich das so empfinde. Und wo ich dann immer nur antworten kann, Freunde, es gibt in jeder Berufssparte, egal welche du siehst, gibt es überall die schwarzen Schafe. Du hast sie überall. Es gibt Ärzte, die scheiße sind, es gibt Psychologen, die scheiße sind, es gibt Bauarbeiter, die blöd sind, es gibt Handwerker, die nichts können. Egal was, gibt es in jeder Branche, ne?
Die gibt's immer. Und Kunst ist dann, ja, zu gucken, mit wem resoniert es, mit wem resoniert es nicht. Also ich finde, wenn man da einfach so seinen eigenen Bullshit-Detektor mal anschmeißt, dann kann man auch ganz schnell irgendwie auch spüren, aber das kommt vielleicht mit der Zeit, ja, wer da Quatsch macht und wer nicht. Aber wie du schon sagst, überall gibt's Scharlatane und ja, Leute, die es dann nicht so gut drauf haben. Und dann gibt's wieder welche, die sind richtig, richtig gut. Und wenn jemand dann 40, 50, 60 Jahre auf der Bühne steht und Erfolg hat, dann kommt das nicht von irgendwo her. Ja. Ähnlich wie bei dir mit der Schauspielerei.
Ja, ich habe ja letztens auch gesehen, mit Tobi Beck, den Podcast habe ich gesehen. Fand ich auch sehr spannend, was Tobi so erzählt hat. Wusste ich viele Sachen auch noch nicht bei ihm, ne?
Ja, das ist ja das Krasse. Man sieht also quasi, Tobi ist ja auch eine riesen Public-Persona nach außen, ne? Und dann denkst du, die Leute, die haben es raus, die haben alles verinnerlicht, die haben das Leben einmal durchgespielt und haben überhaupt keine Fuck-Ups mehr. Und dann, ja. Zum Glück habe ich so ein freundschaftliches Verhältnis zum Tobi, und er hat sich so geöffnet auf dem Podcast, weiß nicht, ob er das vorher schon mal gemacht hat. Und dann habe ich ja so viel Feedback gekriegt von Leuten, die jetzt nicht irgendwie erleichtert waren, dass es dem Tobi so schlecht geht, aber dass er am Ende des Tages auch nur ein ganz normaler Mensch ist, wie du und ich, wo mal dumme Geschichten passieren können. Ja. Weil oftmals heben wir Menschen ja immer auf so einen hohen Sockel, nur weil jemand vielleicht bekannter ist, ja, so wie du vielleicht, sehen vielleicht viele in dir auch irgendwelche Sachen, die eigentlich gar nicht so sind, wie sie
ja
sind.
Naja. Ja, das stimmt. Das ist auch immer, deshalb mache ich gerne so eine Podcasts auch, um mal über Dinge auch zu sprechen, weißt du, die sage ich mal so, die kannst du in Interviews, will gar keiner hören, weißt du, da will gar keiner drüber reden und so. Ich finde aber gerade deshalb finde ich Podcasts ist auch was ganz, ganz Spannendes. Also ich bin da auch so am Vorbereiten mit einem Freund, dass wir auch einen Podcast machen wollen.
Cool.
Weil ich finde das schon wichtig, dass man seine Erfahrungen und das, was ich so weiß, zum Beispiel, möchte diese Sachen auch gerne weitergeben. Ne? Ich werde auch irgendwann Seminare machen, also das ist auch schon in Planung, weil ich finde, das ist ganz wichtig. Ich meine, wie war es früher? Da haben die Leute um Feuer gesessen und die Alten haben Geschichten erzählt und haben so auch irgendwie unterrichtet, weißt du? Und ich bin jetzt 60 und ich glaube schon, dass ich was zu erzählen habe, so über mein Leben, weißt du? Das geht mir nicht darum, darüber zu reden, dass ich vielleicht bekannt bin oder so, aber ich sehe irgendwie auch so eine gewisse Verantwortung, wenn dich Leute kennen, dann habe ich auch irgendwie die Verantwortung, was weiterzugeben, was rauszugeben, weißt du, was vielleicht hilfreich sein kann für den einen oder anderen. Der eine kann es völlig bescheuert finden, was ich erzähle, aber es gibt vielleicht Leute, die nehmen sich da was raus. Na, und deshalb mache ich so eine Podcasts ganz gerne.
Voll geil. Auch das, und das Ganze aber dann nicht als Bürde oder Last zu sehen, auch diese Öffentlichkeit oder die Reichweite, die man hat, sondern auch versucht, das weiter in der Leichtigkeit dann auch zu machen. Ne? Ich hatte das ja jetzt nach der Geburt von unserem Sohn, waren wir ja auch mehr oder weniger von der Bildfläche so ein bisschen verschwunden und haben die Live-Events nicht mehr gemacht, haben nicht mehr so viel auf Social Media gemacht, haben so viele Leute immer gesagt, gibt's euch noch, was macht ihr denn auch bitte? Hat mir immer sehr geholfen, der Content. Dann habe ich lange überlegt, was ich mache, wie ich was mache, ob ich noch was mache, und dann aber auch ähnlich wie du gesehen, man hat auch zum einen irgendwie was zu sagen, was zu erzählen für die Leute, die es interessieren, ohne es irgendjemand aufstülpen, aufzwängen zu wollen, und zum anderen hat man ja dann irgendwo auch diese Bekanntheit und diese Reichweite, dann denke ich, die kommt ja auch nicht von ungefähr, vielleicht bist du ja das Vehikel, und wenn es nur eine Person erreicht, der du dann wieder geholfen hast, dann war es ja alles wieder wert, die ganzen Folgen zu machen. Ja. Und deshalb habe ich den Podcast dann wieder
aufgenommen. Ja, das kann auch absolute Freude machen. Ich meine, wir haben doch jetzt hier ein easy, locker Gespräch und so. Und das macht doch einfach Spaß. Also das sind dadurch sind ja auch Begegnungen möglich, die man sonst gar nicht hätte, weißt du?
Weil oder wir haben vorher nichts abgesprochen. Nee. Ich habe dir keinen Fragenkatalog geschickt. Wir haben, glaube ich, 2 Sekunden Vorgespräch gehabt. Habe ich gesagt, gibt es irgendein Thema, was du ansprechen willst, was du nicht ansprechen willst? Nee, okay, los.
Ja, und vor allem, weißt du, ich meine, gut, ihr kommt jetzt vielleicht nach Mallorca oder so, aber wie oft ist das denn, dass man sich so begegnet? Das ist ja sehr selten. Und dann hat man diese Möglichkeit. Wie geil ist das? Das ist doch super.
Ja, und Hammer, geile Zeiten.
Keiner muss einschalten, die Leute können sich das aussuchen, können sagen, höre ich mir mal an oder nicht. Ja, wenn nicht, dann eben nicht. Weißt du? Aber ich finde es toll, wenn man über solche Sachen einfach mal so reden kann, auf diese Art und Weise.
Ja, und ich finde es toll, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich war ja schon ein paar Mal bei dir dran. Ja, hat dich ja halt immer wieder gefragt nach dem Podcast. Du hast gesagt, so grundsätzlich gerne, aber dann war wieder ein Dreh.
Ja, es war ja oft in der Drehzeit, deshalb bin ich dann mal viel unterwegs. Das ist immer schwierig. Dann abends hast du keinen Bock mehr irgendwie, weißt du, nach dem Drehen oder so. Aber jetzt bin ich ja, ich habe ja noch frei so ein paar Tage, also und genieße das ja wunderbar, dieses schöne Wetter hier auf der Insel und so. Und deshalb habe ich jetzt die Zeit und nehme mir die natürlich dann auch gerne.
Ja, cool. Ja, danke, mein Lieber. Danke für deine Zeit.
Sehr gerne.
Danke, dass du auf dem Podcast gewesen bist. Ich glaube, dass du jetzt auch in der Welt angekommen, dass du Bock hast, vielleicht noch auf anderen Podcasts zu kommen oder so. Du hast was zu sagen, du hast was zu erzählen, du machst einen eigenen Podcast. Finde ich richtig cool. Also das resoniert total mit mir, dass da jemand ist, weil du irgendwie, ich weiß es nicht, kann man schwer in Worte fassen, aber das ist so eine gewisse, wenn ich, ja, vielleicht sogar eine Aura oder dein Name irgendwie,
irgendwas ist es.
Transportiert das was, ne? Irgendwas ist da. Da ist so Sven Martinek, den kennt man irgendwo her. Wer ist das? Ist ein spannender Typ, ist ein cooler Typ, der sieht immer nett, adrett aus, hat sein Leben in vollen Zügen gelebt, hatte ich irgendwie immer so das Gefühl. Und das ist doch, ist irgendwie ein authentischer, cooler Typ, mit dem will man mal gerne connecten. Von daher freue ich mich das total, dass du sagst, du willst noch mehr nach draußen gehen. Ich glaube, deine Frau, die macht ja auch schon ein paar Sachen öffentlich.
Ja, na, Bianca macht ja jeden Morgen ihr Yoga auf Instagram, was ich ganz toll finde, ne? Die ist da jeden Morgen am Start mit ihrem Yoga und es sind ganz viele Leute, die das einfach, die dafür sich ganz viel mitnehmen. Und lass es 2, 3 Leute sein oder 4, 5 Leute. Ist ja völlig egal. Es geht ja gar nicht um die Anzahl. Es geht darum, was bei Menschen ankommt. Und wenn es nur einen von denen den Tag verändert, den Tag versüßt, wunderbar, alles erreicht.
Ja, komplett. Ja, in diesem Sinne machen wir jetzt zu. Jo. Danke für deine Zeit. Und ich freue mich drauf, wenn du noch mehr öffentlich gehst, live gehst. Dein Instagram ist ja am Start, ne?
Ja, ist am Start, aber noch nutze ich es eher so für meine Promotion-Sachen und so. Aber da wird sicher noch mehr kommen.
Ja. Okay, dann sollen Leute dir mal gerne folgen. Vielen Dank, liebe Grüße nach Mallorca. Jo. Und
Grüße nach Düsseldorf, ne? Ihr seid in Düsseldorf gerade.
Ja, wir sind hier in Düsseldorf.
Alles klar. Ich mein Lieber, hoffentlich sehen wir uns bald.
Deutschland zur Backstein. Ja, ich freue mich.
Okay.
Hoffentlich.
Bis bald. Ciao, lieber. Danke dir.
Dann machen wir weiter. Ciao.